Es braucht mehr Wohnraum. Heute und nicht morgen. Aber wie wollen wir wohnen, wenn wir immer mehr werden? Platz ist da, wenn man ihn neu denkt. In der neuen Staffel von 100 Minuten sprechen wir mit den Menschen, die Fläche neu denken, neue Wohnformen entwickeln und Städte gesünder machen. Eine Reportagereise durch die Schweiz mit Ideen, die weit über ihre Grenzen hinausweisen. 100 Minuten, der Podcast von Brand 1 und dem Migros Pionierfonds. Jetzt reinhören.
Heute bei «Apropos» der Fall Ulmen. Seit Tagen diskutiert die deutschsprachige Welt über die Enthüllungen rund um die deutsche Moderatorin Colleen Fernandes.
Dann wurden Nacktfotos verschickt von mir, die so wirkten wie selber aufgenommen. Dann Videos, als hätte ich mich so heimlich beim Sex gefilmt. Und das alles in meinem Namen, eben mit wahnsinnig vielen Männern.
Sie hat in einem Bericht im Spiegel publik gemacht, dass ihr langjähriger Partner, der Christian Ulmen, über Jahre hinweg soll gefälschte Pornografie von ihr erstellt hat und er soll sie zahlreiche Männer geschickt haben. Auch soll der Ulmen sich mit Männern zum Telefonsex verabredet haben und sich dabei als Colleen Fernandes ausgegeben haben. Sie sagt, er habe sie virtuell vergewaltigt. Der Missbrauch ist vielschichtig und er erzählt von einer Form von Gewalt, die noch immer verharmlost wird. Der Fall Ulmen hat eine Debatte ausgelöst über Fragen wie, was steckt hinter dem Missbrauch? Wie stark geht es um Frauenhass? Wie sollen die Männer auf dieser Welt auf den Fall reagieren, wie die Frauen? Und wie gut oder eben schlecht sind wir vor digitaler Gewalt geschützt? Wir reden heute über die Folgen des Fall Ulmen, und zwar mit Meredith Haaf. Sie berichtet für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger in Berlin und Brandenburg über Landespolitik und Gesellschaft. Und sie ist nüchtern am Fall Ulmen. Und heute ist sie uns zugeschaltet für eine neue Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hallo Meredith, schön bist du bei uns.
Hallo Alexandra.
Für alle, die Colleen Fernandes nicht gross kennen oder vielleicht gar nicht, kannst du uns kurz umrahmen, wer sie ist?
Ja, Colleen Fernandes ist eine in Deutschland sehr bekannte Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin. Sie hat auch Kinderbücher geschrieben. Sie ist bekannt für ihr komisches Talent und dafür, dass sie sich seit Jahren mit Sexismus, mit Geschlechterklischees und auch sexualisierter digitaler Gewalt beschäftigt und sich dagegen aktiv einsetzt. Colleen Fernandes war 12 Jahre mit einem anderen sehr bekannten deutschen Schauspieler und auch Comedian und Produzenten namens Christian Ulmen verheiratet und die beiden galten auch ganz lang als so eine Art Traumpaar des deutschen Fernsehens.
Du sagst es, sie setzt sich schon länger ein gegen digitale Gewalt. Wann hat sie es erstmals öffentlich darüber geredet, dass sie selber Opfer ist von Fake-Pornografie?
Colleen Fernandes hat im Jahr 2023 begonnen, öffentlich darüber zu sprechen, dass sehr viele gefälschte Fotos und Videos von ihrem Netz kursierten, die sie angeblich nackt zeigten, die sie angeblich beim Sex zeigten, wo es so aussah, als sei sie quasi heimlich gefilmt worden. All diese Bilder und Videos waren gefaked und sie hat dann 2024 im Rahmen einer Fernsehdokumentation nach den Tätern gesucht, also nach den Leuten, die diese Fakes erstellt und ins Netz gestellt haben, allerdings ohne Erfolg. Und Ende 2024 hat sie dann in einem Interview darüber gesprochen, dass sie jetzt Anzeige erstattet hat.
Aber sie hat lange nicht gewusst, wer dahinter steckt, bis zu einem Geständnis, kurz vor Weihnachten 2024. Das hat vor einer Woche der Spiegel publik gemacht. Was hat sie damals im Dezember 2024 erfahren und wie?
Also man muss jetzt vielleicht einmal sagen, das ist ganz, ganz wichtig, auch das zu betonen, dass alles, was jetzt kommt zu diesem Fall und alles, was wir jetzt darüber wissen, was sie erfahren hat, wer das sozusagen gewesen ist oder sein könnte, all das stammt aus journalistischer Berichterstattung und aus öffentlichen Äußerungen von Colleen Fernandes selbst, die sie in Medien getätigt hat in der letzten Woche und auch auf Social Media. Christian Ulmen, um den es jetzt hier auch gleich gehen wird, der hat sich bisher selbst nicht geäußert, auch auf mehrfache Anfragen von verschiedenen Medien. Er hat aber einen Anwalt damit beauftragt, rechtliche Schritte gegen den Spiegel einzuleiten. und er wirft dem Magazin in weiten Teilen unzulässige Verdachtsberichterstattung vor. Das ist alles jetzt sozusagen im Fluss. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man das vorher einmal nochmal klar sagt. Mhm. Und wichtig ist auch zu sagen, dass bei allem, was jetzt kommt, nach wie vor auch die Unschuldsvermutung gilt. Jedenfalls hat Colleen Fernandes dem Spiegel Folgendes erzählt und das war eben dann Teil einer großen Berichterstattung, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Sie hatte im Ende 24 diese Anzeige gegen Unbekannte startet und zwar auch deswegen, weil sie inzwischen wusste, dass nicht nur all diese Bilder von ihr, also angeblichen Bilder, gefälschten Bilder von ihr im Netz kursierten, sondern auch, dass Fake-Profile in ihrem Namen auf verschiedenen Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn geführt wurden und diese Fake-Profile Kontakt zu sehr vielen Männern aufgenommen hatten und es da zum Teil dann auch zu so, ja, Sexgesprächen in Form von Chats und sogar Telefonaten kam. Und das erzählt sie dem Spiegel so, dass sie an Weihnachten 2024 dann mit ihrem damaligen Mann irgendwie so zusammen im Hotel war und er da ein Interview gelesen hat, das sie gegeben hatte, wo sie da über diese Anzeige spricht. Und daraufhin soll er sehr unruhig geworden sein, sie auf diese Anzeige angesprochen haben, ihr viele Fragen gestellt haben und ihr schließlich dann gestanden haben, dass er, also ihr damaliger Mann, derjenige war, der diese Profile angelegt hat, der die Bilder und die Videos erstellt hat und diese Kontakte zu verschiedenen Männern gesucht und gepflegt hatte. Unter anderem, so stellt sie das dar, habe er ihr das gestanden, um sie sozusagen dazu zu bewegen, dass sie diese Anzeige zurückzieht. Colleen Fernandes hat das auf Instagram so geschrieben, das steht nicht im Spiegel, dass er ihr das gesagt hat, dass ihm das Befriedigung verschafft hat, das so zu machen und sie da sozusagen zu erniedrigen und eine Form von Kontrolle über sie zu haben.
Du hast vorher schon gesagt, sie hat darauf aber Anzeige spezifisch gegen ihren Ex-Partner erstattet. Was wirft sie dem Christian Ullmann alles vor?
Ja, also eine weitere wichtige Dimension dieser Vorwürfe, und das ist etwas, da können wir gleich noch drüber reden, das kommt in der Debatte so ein bisschen kurz. Aber wichtig ist auch, dass Colleen Fernandes sowohl im Spiegel als auch jetzt in ihrer Anzeige ihrem Ex-Mann neben all diesen Sachen vorwirft, dass er sie auch über Jahre psychisch und körperlich misshandelt haben soll. Sie beschreibt ihn da als einen sehr jähzornigen und kontrollierenden Partner. Und sie hat in Spanien Ende 2025 Anzeige erstattet wegen einer Reihe von Vergehen. Dazu gehört Identitätsdiebstahl, Geheimnisverrat, öffentliche Verleumdung, wiederholte Misshandlung und schwere Bedrohung.
Der Christian Ullmann, du hast es vorher erwähnt, er hat bis jetzt nicht Stellung genommen. Seine Anwälte reden für ihn, gehen gegen Spiegel vor, gegenüber Medienschaffenden. Was wissen wir bis heute gesichert?
Ja, also ich meine, ganz klar ist, dass das Team beim Spiegel hier sehr genau gearbeitet hat. Also die Quellen sind natürlich nicht alle öffentlich zugänglich oder so, aber die haben ihre Arbeit sehr gut dokumentiert, also sowohl in ihrem ersten Bericht als auch in noch zusätzlichen Dokumentationen, wo sie einfach quasi nur zeigen, wie sie gearbeitet haben.
Um die Vorwürfe zu überprüfen, haben wir über Wochen Dokumente, Fotos, Videos, E-Mails, Handychats und Audiodateien gesichtet und angehört. So konnten wir eine E-Mail von Christian Ulmen an seine Anwälte einsehen. In dieser gibt er zu, dass er im Namen seiner damaligen Frau Fake-Profile auf sozialen Medien angemeldet habe und über die Accounts mit Männern gechattet habe, geflirtet bis hin zum Sextalk.
Sie haben Zeugen auch in Spanien aufgesucht und befragt.
Einige von ihnen haben ihre Erinnerungen an Eides stattversichert, genauso wie Colleen Fernandes selbst. Das bedeutet, sie würden sich strafbar machen, wenn diese vor Gericht vorgelegt würden und dann herauskäme, dass sie gelogen haben.
Colleen Fernandez hat ihre Verletzungen, die sie nach Misshandlungen hatte, dokumentiert. Diese Fotos haben sie gesichtet, die haben sie einer Gutachterin gezeigt. Also die haben sehr sauber gearbeitet, soweit wir das bewerten können. Und auch viele andere Medien, unter anderem auch die Süddeutsche Zeitung, haben inzwischen Anfragen dazu gestellt. Und die Vorwürfe sind, soweit sie halt bestätigt werden können, bestätigt. Dann kann man noch sagen, dass sich Colleen Fernandez auch einem erheblichen Risiko ausgesetzt hat, um mit diesen Vorwürfen, die sich ja auch zum Teil im Privatraum abspielen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das spricht sozusagen auch für ihre Glaubwürdigkeit. Man muss aber eben sagen, dass es eben trotzdem mindestens noch eine weitere Version dieser Geschichte gibt. Und die kennen wir nicht. Und das ist die Version von Christian Ullmann. Du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, er äußert sich nicht, und solange man diese Version nicht kennt und es nicht zu einem Verfahren gekommen ist, gilt für Christian Ulm natürlich die Unschuldsvermutung. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht über die Vorwürfe sprechen darf und all das, was sozusagen drumherum passiert und der größere Kontext, in dem diese Vorwürfe diskutiert werden müssen, der über diesen speziellen Fall hinausgeht.
Genau, auf die Debatte gehen wir tiefer rein. Was man noch sagen kann, oder? Sie hat Ende 2025 die Anzeige erstattet in Spanien, wo sie dazu mal mit dem Ulmen und der gemeinsamen Tochter gelebt hat. Spanien gilt als Vorzeigeland im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Es hat spezialisierte Gerichte. Was glaubst du, bedeutet das für die Aufarbeitung vom Fall Ulmen?
Es gibt, glaube ich, zwei Punkte hier. Das eine ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einem Prozess kommt und dass vor allem länger ermittelt wird erstmal, ist einfach höher. Weil Spanien das Thema geschlechtsspezifische Gewalt seit einigen Jahren auch in seinem Strafrecht nochmal viel genauer und viel stärker verankert hat. Und wie du es ja schon angesprochen hast, gibt es eben auch diese spezialisierten Gerichte. Das heißt, es gibt auch mehr SpezialistInnen für diese Themen. Das ist sozusagen das eine. Also die Erfolgsaussichten, dass es überhaupt zu einem Prozess kommt, sind schon mal etwas höher. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass Colleen Fernandez und Christian Ullmann die letzten Jahre auf Mallorca gelebt haben und dass ein Teil der Vorwürfe, vor allem was die häusliche Gewalt betrifft, sich eben auch auf Ereignisse bezieht, die in Spanien passiert sind und wo auch die Zeugen und Zeuginnen in Spanien sind. Das andere, weil du sozusagen nach dem Effekt gefragt hast, die Tatsache, dass eine deutsche Frau dann lieber in einem anderen Land klagt, weil sie sich da rechtlich besser geschützt oder besser aufgehoben sieht, natürlich gar kein gutes Licht auf die Rechtslage hier in Deutschland wirft und das auf jeden Fall die Debatte hier schon auch mit prägt.
Tut über das, wo der Colleen Fernandez widerfahren ist sehr gross. Vor allem viele Frauen äußern sich in den sozialen Medien und auch sonst wo. Warum sind es vor allem Frauen und warum sind viele so hässig?
Das erste ist natürlich, dass sich Frauen hier einfach sehr stark angesprochen fühlen, weil es sich eben um eine geschlechtsspezifische Form von digitaler Gewalt handelt und auch physischer Gewalt. Frauen werden eben überproportional häufiger Opfer von häuslicher Gewalt und sie werden überproportional häufiger Opfer von digitalen Übergriffen, seien es eben Deepfakes, digitalem Stalking, die ganze Bandbreite. Also wenn wir Deepfakes sagen, um das nochmal ganz klar zu machen, das sind halt pornografische Darstellungen, die gegen den Willen einer Person von ihr erstellt werden. Also da wird der Kopf, ein Foto von einem Gesicht, wird halt auf einen Körper montiert, der mit KI hergestellt ist, der dann halt sexuelle Handlungen vollzieht. Und das ist etwas, was vor allem mit Bildern von Frauen und mit Bildern von Kindern gemacht wird. Und die Täter sind in der allergrößten Zahl der Fälle männlich. Und deswegen fühlen sich Frauen da natürlich viel stärker angesprochen. Und man kann jetzt sagen, das ist ein Fall, aber es ist eben zuletzt sehr, sehr viel gewesen an wirklich aufsehenerregenden Fällen von extremem Missbrauch. Denken wir an die Epstein-Falls. Wir haben Giselle Pellicot, beziehungsweise ihr Mann gehabt. Also ein Mann, der seine Frau über Jahre lang regelmäßig betäubt hat und sie an Männer zum Sex zur Verfügung gestellt hat, ohne dass sie davon etwas wusste. Gerade zufälligerweise kam jetzt irgendwie vor wenigen Wochen kamen die aktuellen Zahlen zu häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt des Bundeskriminalamts in Deutschland raus und da steigen die Fälle. Und das Ganze ist gekoppelt natürlich auch an den Eindruck, dass wir politisch gerade in eine Zeit gehen, in der Frauenrechte wieder abgewertet werden. Plus, auch nicht zu vergessen, jetzt seit Jahren schon die Debatten auch über diese ganze Manosphere. Also es ist, glaube ich, so, die Stimmung war jetzt eh schon nicht mehr gut. Und dieser Fall hat so ein bisschen bei den Frauen in Deutschland, ist mein Eindruck, jetzt so das Fass zum Überlaufen gebracht. Vielleicht auch deswegen, weil Christian Ulmen, für den, wie gesagt, die Unschuldsvermutung gilt, aber Christian Ulmen sich wiederholt, immer wieder über die Jahre als so ein ganz toller feministischer Mann dargestellt hat. Also der hatte auch Interviews gegeben, wo er darüber gesprochen hat, dass er sich natürlich um sein Kind kümmert, wenn seine Frau Drehtermine hat. Und er hat auch mal von sich gesagt, er hält sich eigentlich für den Mann, von dem Feministinnen geträumt haben. Gleichzeitig hat er aber auch sehr viel Geld damit verdient, so Fernsehformate zu produzieren, in denen es regelmäßig um Frauenverachtung ging, und zwar nicht kritisch, sondern wo Frauenverachtung so eine Art komödiantisches Dauerelement war.
Wenn man schon von seinen Sendungen redet, oder? Also für Christian Ulmen hat das direkt schon Konsequenzen gehabt. Kannst du kurz sagen, welche?
Ja, also das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Also sein öffentlicher Ruf ist jetzt halt kein guter. Und es haben sich viele ehemalige oder auch aktuelle Kollegen und Kolleginnen von ihm abgewandt. Es wurden prominente Freundschaften zu ihm öffentlich gekündigt. Seine Serie Jerks, in der auch Colin Fernandes mitgespielt hat, wurde von dem Sender aus dem Programm genommen. Und er befindet sich natürlich jetzt auch in verschiedenen juristischen Auseinandersetzungen.
Interessant habe ich auch gefunden, wie in den letzten Tagen viel darüber geredet worden ist oder auch kritisiert worden ist, dass sich kaum Männer würden äußern jetzt zu dem Fall Ulmen. Wie nimmst du das wahr? Ist das wirklich Tatsache? Und vor allem, wie sollen Männer reagieren?
Ja, ich finde das echt total interessant. Also innerhalb von Stunden, nachdem dieser erste Bericht vom Spiegel veröffentlicht wurde, ging die Debatte auf Social Media los.
Liebe Männer, wenn ihr keine Täter seid, wo ist dann eure Wut auf die Männer, die es sind? Denn wütend werden, das könnt ihr ja. Ihr werdet wütend, wenn euch jemand die Vorfahrt nimmt, wenn der Schiedsrichter was übersieht oder wenn euch jemand anrempelt. Aber wenn ein Kumpel einen sexistischen Spruch bringt, dann schweigt ihr bedrückt. Wenn ihr hört, dass eine Frau belästigt wurde, dann wisst ihr nicht, was ihr sagen sollt. Warum?
Und es ging ganz, 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 ganz schnell, dass viele Frauen, auch prominentere Frauen, diese Forderung aufgestellt haben oder gesagt haben, wieso müssen eigentlich immer wir was dazu sagen? Es ist jetzt wirklich Zeit, dass Männer sich auch äußern. Also sozusagen diese Forderung und diese Debatte darüber, wer sagt eigentlich was, wenn sowas ist, kam sehr schnell hoch. Und ich finde die auch zum Teil berechtigt. Ich kann das auch verstehen, weil Frauen, glaube ich, an einem Punkt sind, wo sie sich sehr von Frauen dann irgendwie so geäußert und positioniert wird. Und in Berlin gab es zum Beispiel auch am Sonntag eine große Demo in Solidarität mit Colin Fernandes und für ein besseres Gesetz zum Schutz vor digitaler Gewalt. Und sie fühlen sich da einfach wenig von den Männern unterstützt. Und es fehlt vielen die Reflexion darüber und vielleicht auch ein bisschen so dieses wirklich Verurteilen. Und es geht natürlich darauf zurück, dass Sexismus und männliche misogyne Gewalt ja nie im leeren Raum stattfindet, sondern da stattfinden kann, wo ihr nicht entgegengetreten wird und wo sie einfach stillschweigend akzeptiert wird. Deswegen war das, glaube ich, dann so ein Moment, wo eben diese Forderung dann hochkam. Und es haben sich jetzt schon viele Männer auch öffentlich geäußert. Also viele Schauspieler, Produzenten, also gerade so in der Film- und Fernsehbranche haben sich jetzt doch viele geäußert. auch Politiker zum Teil. Also da passiert schon was. Und was ich so ein bisschen interessant finde, ist, dass jetzt aber auf eine Art schon wieder das so kippt in so ein, ihr braucht ja gar nichts zu sagen, ihr sollt was tun. Oder ja, ist ja toll, dass du jetzt das sagst, aber warum sagst du nicht das? Und da habe ich das Gefühl, dass die Debatte so ein bisschen hohl dreht, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch nicht wirklich produktiv ist. Was aber vielleicht auch an dem Thema liegt, weil sozusagen das Debattieren übers Reden immer, das ist ja also, erreicht immer so relativ schnell so einen toten Punkt.
Was auch so ein Randaspekt ist von dieser Geschichte ist, und das passiert sehr häufig, wenn Opfer mit einer Missbrauchsgeschichte an die Öffentlichkeit gehen, sie sind mit dem Vorwurf konfrontiert, es geht um Selbstdarstellung. Das wird auch der Colleen Fernandes vorgeworfen. In Kommentarspalten heisst es auch, wie kann sie nur, sie hat ja noch eine Tochter. Wie beobachtest du das und was sagt das auch aus über den Umgang mit sexualisierter Gewalt?
Ja, also ich halte das für eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Das ist halt ein klassisches Abwerten von Frauen, die überhaupt an die Öffentlichkeit gehen. Da ist schon mal sowieso immer ein Misstrauen. Also ihr wird ja auch vorgeworfen, dass sie irgendwelche Fotoshootings gemacht hat mit professionellen Fotografen für irgendwelche Magazine, wo sie irgendwie leicht bekleidet sich hat fotografieren lassen. Was tut das zur Sache? Also Colleen Fernandes ist jetzt ja auch niemand, die quasi die Aufmerksamkeit suchen muss. Die ist sehr bekannt und sehr populär. Die braucht so eine Aufmerksamkeit nicht. Sie hat ein politisches Ziel. Sie will, dass die Strafverfolgung von digitaler Gewalt einfach intensiver wird. Sie will da auch höhere Strafen.
Ich habe selbst Erfahrung damit gemacht, dass man das Thema zur Anzeige bringt, diese Anzeige nicht weiter verfolgt wird, das ganze Thema relativ schnell fallen gelassen wird. Also ich habe selbst Erfahrungen mit dem Justizversagen gemacht. Ich habe mich ausgiebig mit den gesetzlichen Schutzlücken beschäftigt. Und das bereits seit Jahren. Und jetzt, wo ich weiß, wer dahinter steckt, hat sich meine Haltung zu dem Thema nicht verändert, dass ich dringend etwas ändern muss.
Sie bezeichnet Deutschland als Täterparadies. Sie hat eine Agenda und sie hat jetzt quasi den spitzesten Pfeil, den sie in ihrem Köcher hatte, nämlich ihre eigene Geschichte, entschlossen auszupacken, um für dieses Ziel zu kämpfen. Also so bewerte ich das. Ich habe es auch am Anfang gesagt, sie ist ein wahnsinnig hohes Risiko eingegangen. Mit Opfern sexualisierter Gewalt oder Frauen, die Männern so etwas vorwerfen, geht die Öffentlichkeit oft nicht so gut um. Insofern ist dieser Vorwurf einfach hanebüchen. Weil du fragtest, also was sagt das darüber aus? Egal, ob man weiblich ist oder männlich, wenn man als jemand, der von solchen Taten betroffen ist, an die Öffentlichkeit geht, dass man einfach dem Risiko ausgesetzt wird, dass die eigene Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird und die eigenen Beweggründe in Frage gestellt werden. Und das ist de facto halt eine Verharmlosung sexualisierter Gewalt, die stattfindet, und diese Verharmlosung ermöglicht überhaupt, dass so etwas immer noch so oft passiert.
Colleen Fernandes sagt ja ganz klar, wie du gesagt hast, sie will bezüglich digitaler Gewalt sensibilisieren, darauf hinweisen, dass es gesetzliche Lücken gibt. Wo steht Deutschland bezüglich digitaler Gewalt? Also, es hat sich jetzt auch herauskristallisiert seit dieser Publikation.
Ja, also Deutschland hat da einfach große, große Lücken. Es ist zum Beispiel so, dass das Erstellen solcher Deepfakes ist nicht illegal. Das Verbreiten solcher Bilder gilt in der Regel als Bagatelldelikt, es sei denn, die betroffene Person kann einen weitreichenden Schaden nachweisen. Es reicht nicht, dass sozusagen die eigene Würde da irgendwie beschädigt wird. Und das hat dann natürlich Konsequenzen, dass solche Anzeigen eben oft gar nicht erst zu Ermittlungen kommen, dass die Ermittlungen ganz schnell eingestellt werden und deswegen auch sehr wenig nur angezeigt wird, weil die Erfolgsaussichten nicht hoch sind. Und was man, glaube ich, jetzt schon sagen kann nach einer Woche Debatte, ist, dass in Deutschland so eigentlich der Konsens herrscht, dass der Staat dazu wenig tut, um Betroffene zu schützen. Und jetzt auf einmal will die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, die dafür zuständig ist, hat jetzt angekündigt, dass sie jetzt doch deutlich schneller als geplant eben ein Gewaltschutzgesetz im Bereich digitaler Gewalt vorlegen will und da eben bestimmte Lücken schließen will. Und unter anderem wird jetzt auch diskutiert, ob das Erstellen dieser Fake-Bilder unter Strafe gestellt werden kann.
Man hat auch häufig immer noch ein bisschen den Eindruck, hier in der Schweiz, es wird einfach auch noch ein bisschen verharmlost, was es bedeutet, Opfer zu sein von so digitaler Gewalt. Oder wie beurteilst du das?
Ja, absolut, weil es natürlich immer heißt, na ja, aber das warst du ja gar nicht. Das ist ja kein echtes Bild. Mit deinem Körper ist ja an sich nichts passiert. Aber solche Bilder sind ja ganz oft kaum aus dem Netz zu bekommen. Also auch Colleen Fernandes war nicht erfolgreich damit, diese Bilder aus dem Netz zu entfernen. Die kursieren zum Teil immer noch, was das für Folgen hat und dass diese Bilder praktisch auch bei denjenigen, die betroffen sind, einfach massiv Störungen hervorrufen. Das ist da alles nicht berücksichtigt. Und natürlich geht es auch um das Thema Identitätsklau. Das ist eben überhaupt kein Bagatelldelikt.
Vieles von dem, was es für Opfer bedeutet, Opfer von digitaler Gewalt sind, aber auch wo Gesetzeslücken bestehen, wird jetzt publik, wird jetzt debattiert. Wir haben auf eine Woche seit dieser Publikation. Wie glaubst du, Meredith, wird der Fall langfristig noch hallen? Was wird hängen bleiben?
Ich glaube, dass es fast noch zu früh ist, um das zu sagen, so leid es mir tut. Also momentan wirkt es so, als wäre das möglicherweise so eine historische Zäsur. Und zwar in Sachen Rechtspolitik, also Justizpolitik, als auch in Sachen Debattenkultur. Könnte so sein. Aber erstens, wie gesagt, da wird ja noch ermittelt und wir kennen, wie gesagt, immer noch nicht alle Versionen dieser Geschichte. Es gab schon Fälle, wo sich die Dinge dann nochmal anders darstellten. Also was ich in Deutschland gerade schon merke, ist, wie groß der Frust auch bei vielen Frauen ist über die insgesamte politische Gemengelage. Also das geht noch über dieses spezielle Thema hinaus, dass einfach gerade da so wenig Raum ist und so wenig Priorität gesetzt wird für Fragen von Gleichstellung und Gleichberechtigung. Und das kann total große politische Folgen haben, aber ja, muss auch nicht. Es hängt jetzt schon wieder ganz stark einerseits an den Frauen selbst, aber es hat jetzt auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie die Gesellschaft insgesamt reagiert und wie auch halt Männer jetzt reagieren. Ob die aus ihrer Erschütterung und aus ihrem irgendwie Gefühl von, okay, das kann so echt nicht mehr weitergehen, dann auch was machen. Oder ob halt am Ende wieder gesagt wird, ja gut, Sachen gibt's, schlimm ist es. Das Potenzial ist aber, glaube ich, auf jeden Fall da. Das merkt man schon. Also es ist total viel Solidarität da. Was ich wirklich auch toll finde, es ist so viel Fachkenntnis auch da. Es ist so klar, was gemacht werden müsste. Und jetzt muss es halt nur passieren, der politische Wille muss sozusagen stark genug sein.
Danke vielmals, Meredith, für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke dir.
Die Aufarbeitung vom Fall Ulmen steht also noch recht am Anfang. Wir verlinken euch im Episodenbeschrieb hilfreiche Einordnungen, um nochmal die Dimension zu erfassen. Wir haben übrigens bei «Apropos» erst kürzlich über Deepfakes und Pornografie in der Schweiz geredet, unter anderem über den ersten bekannten Fall von KI-Nacktbildern an einer Schule. Wir verlinken euch diese Folge genauso. Das war es, unsere Folge von «Apropos» für heute. Diese Folge produziert hat Valeria Mazzeo. Mein Name ist Alex Arecker und wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.